Also Mallorca, wenn er jetzt zuhört, nehmt das Wort und lauft damit. Wie gut ist das? Okay, die C3 Hanau Big Band. 9 Leute auf der Bühne. Wie cool ist das heute? Ihr dürft Platz nehmen. Neun Leute. Das ist schon. Eine coole Sache. Vor allen Dingen, wenn die alle zusammen noch coolen Worship machen. So wie heute. So wie immer. Sind immer gut. Vielen Dank. Ihr habt keine Ahnung, was das kostet. Was für einen Preis unsere Musiker hier auch zahlen für das, was hier jeden Sonntag stattfindet. Das ist phänomenal. Wir haben gestern fast den ganzen Tag hier ein Teaching gehabt und haben sich angehört, wie man das Gute noch besser machen könnte. Ganzen Samstag. Und waren alle begeistert. Ich habe schon gelesen, was alle so geschrieben haben. Vielen Dank an den Thorsten Stoll, der gestern so dieses Coaching hier gemacht hat. Die beiden, er und seine Frau, sind ja gar nicht so lange hier in der Gemeinde, aber die habe ich das erste Mal gesehen und nach 3 Minuten dachte ich, ich kenne sie seit 20 Jahren. Es gibt einfach diese Divine Connections. Krass. Okay, auch wenn Ferienzeit ist und eine ganze Reihe Geschwister weg sind, es ist relativ leer heute hier und morgen, wenn man so verwöhnt ist, wie ich es mittlerweile bin. Viele, viele freie Plätze, aber gönnen wir den Geschwistern ihren Urlaub. Dennoch habe ich nicht auf dem Herzen, irgendwie etwas, so eine Art leichtere Kost in dieser Zeit zu predigen, wo jetzt Ferien sind. Im Gegenteil. Und außerdem laden sich ja unsere gesegneten Geschwister im Urlaub ausnahmslos die Predigten von unserer Webseite runter. Das fabuliere ich mir halt selbst so zusammen. Auf meinem mühsamen Weg von Hoffnung zu Glauben möchte gerne eine kleine Serie starten in diese Richtung. Was denn, wer von euch sie kennt? Church on the Move, Tulsa, Oklahoma. Kennen einige von euch? Ja. Eine ganze Reihe waren schon dort gewesen, aber ich habe über die Jahre immer wieder auch mal über Church on the Move gesprochen. Pastor Willie George, Tulsa, Oklahoma, eine außergewöhnliche Gemeinde. Und Martina und ich hatten das Vergnügen, Mitglieder dieser Gemeinde, die vor 35 Jahren hier in Hanau stationiert waren in der Army, Dennis Anders, Dennis und Carol, wir haben die kennengelernt, die sind nach Tulsa zurück und sie gehen in diese Gemeinde und sie hatten uns immer wieder gesagt, wenn ihr mal in die USA kommt, kommt uns da besuchen. Das ist eine außergewöhnliche Gemeinde. Tulsa, Oklahoma ist der charismatische Bauchnabel der Welt. Was Rom für die Katholiken ist, ist Tulsa, Oklahoma für die Charismatiker. Da ist alles. Kenneth Hagin, All Roberts University, da ist John Dougherty, das überall mega gemein, das ist echt krass. Das ist eine der außergewöhnlichsten Gemeinden auf der ganzen Welt. Die aktuellen Zahlen habe ich nirgends gefunden, aber schon 2009 hatte diese Gemeinde weit über 10.000, 11.000 Gottesdienstbesucher. Und um zu verdeutlichen, was es da für ein Gemeindegelände gibt, das ist das Gelände von der Gemeinde und das hier sind wir da unten. Das ist nur, dass wir mal einen Überblick kriegen, von was wir da reden. Und einige waren ja schon dort gewesen und die wollten mir damals nicht glauben, wie groß der Parkplatz ist. Es ist Fakt, du stehst an einer Seite vom Parkplatz und guckst auf die andere Seite. Eigentlich brauchst du ein Fernglas. Und ich weiß noch, als wir das erste Mal dann dort waren, da gab es, die gibt es immer noch, Golfcaddies. Die älteren Herrschaften, die irgendwo in der Mitte parken müssen oder am Rand parken müssen, du stellst dich nur hin, hebst die Hand, da kommt so ein Golfcaddy und holt dich ab, weil du gar nicht so weit laufen kannst. Da hängt eine eigene Schule dran mit 800 Schülern und sie haben ein eigenes Footballstadion und sie sind eine der besten Highschools des Landes, der ganzen USA im Ranking. Ich habe gestern eine halbe Stunde mal im Internet gelesen, was es alles gibt, was die Schule ausmacht und die sind einfach eine Megaschule. Die Stadt Tulsa stellt Polizisten zur Verfügung, die für die Sicherheit sorgen. Ist das nicht cool, oder? Die regeln den Verkehr. Das weiß ich noch, wo wir erstmal hingekommen sind und standen Kilometer weit weg von diesem Gemeindezentrum und kamen an einer Kreuzung und überall Blaulichter. Und ich dachte, da ist ein Riesenunfall passiert. Nein, sagte Dennis, Das ist die Polizei, die regelt den Verkehr. Das sind alles die Gottesdienstbesucher. Dass die, ja? Wäre das eine Sache, wenn hier vorne beim Hornbach irgendwo die Polizei steht und den Verkehr regeln muss für die Gottesdienstbesucher der C3 am Morgen? Das Gelände ist so groß, dass es eine Busverbindung zwischen dem Hauptgebäude und dem Jugendgebäude gibt. Dort hinten in der Ecke, das ist das Jugendgebäude. Und ich wage zu behaupten, es gibt wenige coolere Gebäude hier in Deutschland. Ich wüsste nicht, weit und breit nicht, wo ich so ein Gebäude gesehen hätte. Es ist, gibt keins. Christ sagt, es gibt keins, gibt keins. Die haben einen Bus, der mit den Kids hin und her fährt. Jugendgebäude. Und wenn ich profan Jugendgebäude sage, dann ist das 180 da hinten, was ihr eben gesehen habt. Das ist noch eine Untertreibung, wenn ich sage Jugendgebäude. Das Ding ist der Burner. Wir haben ein Auditorium mit 1400 Sitzplätzen, aber so richtig steil, wie in einem richtigen großen Kinoauditorium. Die Gemeinde besitzt noch ein eigenes Freizeitgelände an einem See. Das Gelände ist etwa so groß wie Kleinauheim. Mit einer Westernstadt, mit 70 Gebäuden als Herberge für die Kids, wenn sie dann ein Retreat machen, Freizeit machen. Die haben 3 eigene Western-Dampfeisenbahnen auf dem Ding rumlaufen. Eine eigene Pferdezucht. Das letzte Stand waren 150 eigene Pferde, die sie gezüchtet haben. Ich kenne nichts Vergleichbares. Und gestern habe ich gerade gesehen, die machen Werbung für Summercamp. Kannst du den Clip mal laufen lassen? Kriegen wir es hin? Summercamp Dry Gulch, so heißt das Gelände. Das ist cool. Ich kenne nichts Vergleichbares. Und ihr habt es hier gesehen, was Church on the Move so absolut außergewöhnlich macht. Im Besonderen, wir haben eine Kinder- und Jugendarbeit, die auf diesem Planeten ihresgleichen sucht. Ich bin so viele Jahre jetzt gläubig, ich habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen, wie das, was Church on the Move da auf die Beine gestellt hat. Und Pastor Willie George, als junger Christ, hat er einen Ruf gekriegt und Gott hat zu ihm gesagt, du wirst Kinder erreichen. Du wirst eine Gemeinde bauen, die weltweit Einfluss haben wird auf Kinderdienste. Und Martina, habe ich vorhin gesagt, und ich, wir waren beide Ende Oktober 2000 zum ersten Mal dort. Es hat mich so umgehauen, dass wir 2008 mit 14 Leuten Tulsa nochmal besucht haben. Und ich habe damals versprochen, ich gebe jedem, der mitkommt, mein Wort in Gottes Ohr, es wird dein Leben verändern. Und genau das ist passiert. Und wir sind dorthin gefahren aus einem ganz wichtigen Grund. Und dieser Grund ist, damit Vision entstehen sollte. Einfach damit Vision entstehen sollte. Tulsa hat Martina und mir enorm geholfen, unsere Vision für uns hier zu entwickeln. Denn als wir zum ersten Mal dort waren, war unser Gemeindehaus in der Breslauer Straße, eine Sackgasse am Ende der Straße, neben einem Schrottplatz. Zur Damentoilette musstest du durch die Küche laufen. Am Ende der Küche war die Damentoilette und dann waren wir dort. Was meinst du, was da passiert mit dir? Du kommst zurück und es entweder frustriert und entweder hörst du auf mit dem Dienst und sagst Gott, ich mag nicht mehr, oder es packt dich eine heilige Frustration, wie es uns passiert ist, und ich sage, Gott, was wir da gesehen haben, du hast doch kein Abonnement mit den Amerikanern. So was muss doch in Deutschland möglich sein? Es hat uns völlig, völlig verändert. Es war eine entscheidende Etappe von Hoffnung hin zu Glaube, auch für uns hier. Und aus eben diesem Grund haben wir auch schon mehrfach Geschwistern aus unserer Gemeinde die Teilnahme an einer jährlichen Seeds-Konferenz, so heißt die, von Church on the Move ermöglicht. Es waren schon mehrfach Geschwister aus unserer Gemeinde, die wir hingeschickt haben, gesagt, ihr solltet an dieser Konferenz teilnehmen. Und am vergangenen Donnerstag haben sich Silke und Dennis Hille, Solveig Gresselmeier, Clara Lepp und die Lena Martin auf den Weg gemacht. Wir sind eben gerade dort. Bis auf Dennis, der wollte auf eigene Kosten unbedingt, warum auch immer, mitfahren. Bis auf Dennis, Hille hat die Gemeinde die Tickets und Konferenzgebühr bezahlt. Und da bin ich mir aber zu 100% sicher. Wenn es eine lohnende Investition in die Zukunft unseres Kinderdienstes, der C3 Hanau, gibt, dann dieser. Denn niemand, der Tulsa besucht hat, war danach der oder die gleiche. Und das ist interessant, alleine diese paar Sekunden hier in diesen Clips, diese Kids, die da am Anbeten sind, dieser Gottesdienst mit Kindern und jungen Leuten, da reichen mir 30 Sekunden und ich habe das Gefühl, ich soll vielleicht einen Kinderdienst wechseln. Wow, das ist phänomenal. Von Hoffnung zu Glaube. Diese Dinge haben mir einfach geholfen. Am Anfang war diese Hoffnung, dass Gott, irgendwas geht auch hier in Hanau. Irgendwas muss sich verändern mit uns. Und als ich zurückkam, der erste Gottesdienst in der Breslauer Straße, sage ich, Herr, du wirst mir jetzt helfen, von Hoffnung zu Glaube hin, dass der Glaube kommen wird, dass wir irgendwo was Neues anschieben werden, was völlig anders sein wird. Und so ist es ja, wir sind ja auf dem Weg. Ich mache keinen Hehl daraus, dass einer meiner Favoritenverse in diesem Zusammenhang in Habakuk 2, 1 bis 3 steht. Und das sind Verse, die ich über die Jahre öfters gebraucht habe, am Anfang des Jahres, wenn es um Vision ging. Wo geht es jetzt hin? Und überhaupt, hört ihr das? Kennt ihr das Geräusch? Erinnert sich jemand? Das Geräusch von flüssigem Beton? Einige erinnern sich noch. Das war so Jahresanfang. Und in Habakuk steht, hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. So wie wir das damals erlebt haben. Ich habe ihm vorgehalten, ich sage, Gott, ich will aus diesem Gebäude raus. Ich möchte nicht länger in einer Sackgasse im Hinterhof irgendwo Gottesdienste feiern und sagen, das ist das Werk des Gottes, der das Universum geschaffen hat. Der Herr aber antwortete mir und sprach, schreib auf, was du geschaut hast. Teils habe ich geschaut. Schreib es deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Es gibt eine Zeit, wo wir uns die Mühe machen müssen, auf diesen Turm zu steigen und dort oben unseren Platz einzunehmen und zu warten, bis Gott redet. Ist ein bisschen Mühe. Aber nicht, ob Gott redet, sondern bis er redet. Es heißt dann, dass wir uns aufschreiben sollen, was Gott gesagt hat. Es gibt ein Sprichwort, chinesisches Sprichwort, das heißt, ein kurzer Stift ist besser als das längste Gedächtnis. Da ist was Wahres dran. Und was Gott zu uns redet, sollte so deutlich sein, dass es jeder klar lesen kann. Am meisten wir selbst. Was immer du an Vision zu haben meinst, wenn du es nicht klar und deutlich formulieren kannst, ist es keine Vision. Wenn du es nicht klar und deutlich sehen kannst, mit deinen geistlichen Augen, vergiss es. Man muss es lesen können. Schreibe es so klar auf, dass der, der es liest, nicht anders kann, als loszurennen. Und deine Vision sollte vor allem dich selbst zum Laufen bringen. Ob es um deine Ehe, um deine Familie, deine Beziehung, deinen Beruf, deine Karriere, deine geistliche Berufung, deine Gesundheit, ein neues Auto, eine Wohnung, ein Haus, ob es um die Gemeinde, Mission oder was auch immer geht. Der erste Schritt ist immer ein glasklares Ziel vor Augen zu haben. Und deswegen ist es so wichtig, sich Zeit zu nehmen. Zeit für die richtigen Dinge, mit denen man sich beschäftigen sollte. Das Richtige zu lesen, das Richtige zu hören, das Richtige zu sehen. Was immer hilft, ist die richtigen Leute um sich zu haben. Halte dich zu Menschen, die positiv sind, die Hoffnung und Glauben haben und die vielleicht auch schon geübter darin sind, von Gott zu hören. Wir kriegen Gordon Moore nächste Woche. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Rolle Gordon in meinem Leben auch gespielt hat. Ich weiß nicht, wie oft ich mit denen schon auf irgendwelchen alten Burgtürmen rumgekraxelt bin und den Rhein hoch und runter. Und Sehenswürdigkeiten. Die Fakt ist aber, die Zeit, die ich mit diesen Leuten verbringe, gerade auch Gordon Moore, alleine ihm zuzuhören, alleine seine Vision, das, was er ausstrahlt, färbt ab. Authentischer Glaube steckt an. Auf seinem Weg nach Rom wurde Paulus als Gefangener auf ein Schiff verladen. Und das Schiff, wenn ihr die Story liest, geriet in einen schweren Sturm. 14 Tage lang tobte das Meer. Es war so schlimm, sie konnten keine Sterne mehr sehen. Sie wussten nicht mal mehr, wo sie sind. Ohne dass sie irgendwann mal oben die Sterne siehst, weißt du, hast du keine Ahnung damals, wo du bist. In Apostelgeschichte 27 heißt es, der Sturm ließ nicht nach und so verloren wir am Ende jede Hoffnung auf Rettung. Alle haben diese Hoffnung verloren. Niemand wollte mehr etwas essen. Wir trieben uns schon die 14. Nacht im Sturm auf dem Mittelmeer. Da trat Paulus in ihre Mitte und sagte, Männer, man hätte auf mich hören und von Kreta nicht abfahren sollen, dann wäre uns dieses Unglück und der Schaden erspart geblieben. Und dann sagt er, doch jetzt ermahne ich euch, verliert nicht den Mut. Niemand von euch wird sein Leben verlieren, nur das Schiff wird untergehen. Denn in dieser Nacht ist ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir gekommen und hat gesagt, fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor den Kaiser treten und Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Auf diesem Schiff saß er oben in seinem Turm, vielleicht im Ausguck, und hat gewartet, bis Gott redet. Und das hat Gott ihm gesagt. Und dann sagt er, habt also Mut, Männer, denn ich vertraue auf Gott, dass es so kommen wird, wie mir gesagt worden ist. Und bis in die Morgendämmerung hinein ermunterte Paulus alle, etwas zu essen. Und er sagte, heute ist der 14. Tag, dass ihr aushat, ohne auch nur die geringste Nahrung zu euch zu nehmen. Deshalb rate ich euch, esst was. Das ist gut für eure Rettung, denn keinem von euch wird auch nur ein Haar von seinem Kopf verloren gehen. Nach diesen Worten nahm er Brot, dankte Gott vor den Augen aller, brach es und begann zu essen. Und dann kommt dieser wichtigste Satz. Da fassten alle Mut und aßen ebenfalls. In der Nähe von Menschen, die Hoffnung und Glauben haben, fassen wir Mut. Umgib dich nicht mit Kritikern und ewigen Skeptikern, mit Leuten, die alles, immer alles in Frage stellen. Die, egal welchen Satz du sagst, sie haben immer eine negative Antwort. Ich gebe dir Brief und Siegel, das wird deinem Glauben nicht helfen. Such Menschen, die Hoffnung und Glauben haben und fass Mut, die yes we can und it's all goodler. Die brauchst du in deinem Leben. Halt dich fern von negativen Menschen, solchen, die schlecht reden, die deinen Glauben nicht fördern und die dich nur runterziehen. Die alles in Fragen stellen, nur am Nörgeln sind. Die Bibel sagt, wer mit Weisen umgeht, wird weise, aber wer sich mit Narren und Toren einlässt, dem wird es schlecht gehen. Die Bibel ist sehr klar an vielen Stellen. Halte dich zu Menschen, die dir gut tun. Egal, welche Probleme du hast. Komm nicht, halt dich fern von Leuten, die sagen, oh, es ist dunkel in deinem Leben und ich sag dir, es wird noch dunkler. Halt dich zu solchen, die dir gut tun. Von denen du spürst, sie haben eine lebendige Beziehung zu Gott. Sie haben Vision, sie haben Glaube. Das sind die Leute, die wirst du nicht hören, es wird alles dunkler. Die werden in dein Leben hineinreden können. Such dir Menschen, denen du das Vertrauen schenkst, die sich dieses Vertrauen auch erarbeitet haben, in dein Leben hineinreden zu dürfen. Und das ist für mich ein Gordon Moore, das ist ein Simon McIntyre und vor allen Dingen ist meine Frau. Wir lesen in Hebräer 11, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und das heißt dann weiter in diesem Kapitel, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn, in Klammer ernstlich, in der Konkordante Neue Testament steht ernstlich drin, dass er denen, die ihn ernstlich suchen, ihren Lohn gibt. Gott wünscht sich für uns ein Lebensstil des Glaubens. Wer Gott gefallen will, muss Vertrauen haben. Gottes größtes Begehren und die für ihn größte Ehre, die wir ihm überhaupt bringen können, ist ihm zu glauben. Das ist die größte Ehre für ihn, geglaubt zu werden. Dass wir ihm vertrauen und dass wir in dem, was er sagt, gehorsam sind. Glaube setzt Gottes Handeln frei. So sehr hat Gott die Welt geliebt, hat uns nicht erlöst. Aber dass er im Glauben seinen Sohn sandte, das hat uns erlöst. Liebe motiviert, Glaube aktiviert. Nicht einmal hat Jesus in seinem Dienst irgendwann jemanden gesagt, ach, wenn du doch nur Liebe hättest, ich könnte dich heilen. Nein, nein, er reagierte und handelte überall da, wo er Glauben fand. Glaube ist das zentrale Thema des gesamten Neuen Testaments. Aber dennoch beginnt alles zuerst mit Hoffnung. Alles beginnt mit einer Vision. Ob es eine Heilung, eine Gehaltserhöhung, neues Gemeindehaus ist, ohne Hoffnung kann es keinen Glauben geben. Die Hoffnung geht dem Glauben voraus. Hoffnung, eine Vision, ein Traum des Herzens, ein inneres Bild von dem, was man erwartet, geht dem Glauben voraus. Hoffnung ist die Voraussetzung, ohne die Glaube nicht wirksam werden kann. Und das ist so ein bisschen mein Ziel für diese Predigt und eine kleine Predigtserie, vielleicht 3, 4 Predigten in den nächsten Wochen. Das ist mein Ziel, eine Brücke zu schlagen von Hoffnung zu Glaube hin, damit wir verstehen, wie Hoffnung und Glaube zusammenwirken. Glaube ist das, was der Hoffnung Substanz gibt. Und Glaube hat 2 wesentliche Merkmale. Glaube spricht und Glaube handelt. Glaube spricht. Gott ist ein Gott, der das, was nicht ist, ins Dasein spricht. Alleine auf Seite 1 der Bibel lesen wir 7-mal, und Gott sprach, und siehe, es ward. Aus dem Nichts. Glaube spricht. Wenn du den ganzen Tag alles, was du sagst, negativ ist, aus mir wird nichts, ich kann nichts, ich habe 2 linke Hände, ich habe krumme Beine, ich habe das und ich habe dies und jenes, und Herr, ich danke dir, dass es mir viel besser geht, es wird nicht funktionieren. Deine Sprache ist das Steuerruder deines Lebens. Deine Zunge. Glaube spricht und Glaube handelt. Glaube ohne Werke ist tot. Und eines der großartigsten Glaubenszeugnisse des Neuen Testaments, wo wir das erleben, ist die Geschichte einer Frau, die erkrankt und 12 Jahre lang unter Blutfluss leidet. Das Wort für Frau, das die Bibel gebraucht an der Stelle, bezeichnet eine erwachsene, verheiratete oder heiratsfähige Frau. Also kein Teenager mehr, also eine Frau. Und hier ist meine kleine eigene Version dieser Geschichte. Und ich selbst glaube, sie war noch ledig, sie war noch nicht verheiratet. Weil du findest in dieser Geschichte auch nirgendwo einen Hinweis, dass sie verheiratet gewesen ist. Jedenfalls, diese Frau, von der in der Bibel geschrieben steht, irgendwann wacht sie morgens auf und sie stellt fest, dass sie eine Blutung hat. Blutung außerhalb der normalen Regeltage ist nie ein gutes Zeichen. Das weiß jede Frau. Das macht auch jeden Ehemann nervös, wenn die Frau verheiratet ist. Und die erste Frage ist immer, was ist der Grund? Und das fragt sich auch die Frau aus dieser Geschichte hier. Glück. 2 Tage später, es ist alles wieder weg. Eine ganze Woche vergeht, nichts mehr. Die Frau atmet auf, denkt, das war's, irgendeine kleine Störung, irgendwas. Und dann aber am nächsten Tag, sie hat sie wieder eine Blutung. Jetzt wird sie doch ein bisschen nervös. Was hat das zu bedeuten? Und als es noch tagelang so weitergeht und nicht mehr aufhört, da ahnt sie nichts Gutes. Sie sucht den Frauenarzt auf, der sie gründlich untersucht. Aber der weiß medizinisch auch keinen rechten Rat. Aber deswegen verzichtet er nicht vor lauter Mitleid auf sein Gehalt. Ärzte waren auch damals nicht billig. Lies die Bibel, das Neue Testament, das steht alles da drin. Sie geht zu einem anderen Arzt, wie der Fehlanzeiger. Teure Behandlung, teure Kräuter, Pillenkram, was auch immer, nichts hilft. Sie reist nach Hebron, dort gibt es einen Spezialisten für Frauenleiden. Lässt sich auf Kopf bis Fuß untersuchen, nichts, Fehlanzeige, nur ein Haufen Geld hat es gekostet. Und jetzt ziehen sich Wochen und Monate hin. Jahre gehen ins Land. Die Frau hat einmal von einem Ehemann geträumt, einer Familie, von Kindern. Und all das ist nur noch eine traurige, verschwommene Erinnerung. Sie war mal wohlhabend gewesen, hat ein kleines Häuschen in Kapernaum, hatte sich ein bisschen was auf die Seite legen können. Und jetzt ist sie verarmt. Die Bibel sagt, die Frau hat ihre ganze Habe für die Mediziner verbraucht. Aber es wurde immer schlimmer. Blutfluss. So ein Leiden ist selbst in unserer heutigen westlichen Welt für jede Frau eine Geißel. Aber wir reden hier von einer Zeit lange vor Drogerien, lange vor Rossmann, Aldi und all diesen Dingen. Wir reden von einem Land, wo 45 Grad im Sommer normal sind. Wir reden von einer Zeit ohne Waschmaschine, ohne Persil, Megaperls und Ariel Sprudel, aktiv und all diesen Dingen. Das gab es alles damals nicht. Versuch dich in die Situation reinzuversetzen, wie es dieser Frau gegangen sein muss. Und das ist eine Zeit, wo sich so ein Leiden nicht geheim halten ließ. War unmöglich. Und diese Frau ist ein gebrochener Mensch. Sie hat keinen Mann, sie hat keinen Job, sie ist verarmt. Wir wissen noch nicht einmal, wo sie am Ende wohnte. Sie war mit Sicherheit auf Almosen angewiesen. Chronischer Blutfluss, das heißt körperliche Schwäche, Mattheit. Was für ein Leben. Verarmt und angewiesen auf Gaben und Hilfe anderer. Und das Allerschlimmste an allem, was wir nur schwer nachempfinden können, das Allerschlimmste an der Geschichte hier ist, was am meisten wehgetan hat, sie ist ein sozialer Outcast. Nicht nur die Krankheit, nicht nur dieses Leiden. Das ist ein eigenes Paket, aber in dieser Situation zur damaligen Zeit war sie ein Outcast. Die Menschen meiden sie, man redet über sie, die Nachbarn gehen ihr aus dem Weg. Die Frommen machen einen riesigen Bogen um sie herum. Das mosaische Gesetz besagt, dass eine Frau mit Blutfluss als unrein gilt. Und wen immer sie berührt, der ist ebenfalls unrein. Und was immer sie berührt, gilt als unrein. Wenn sie einen Wasserkrug berührt hat, musste dieser speziell rituell gereinigt werden. Du kannst dir vorstellen, jeder ging ihr aus dem Weg. Und 12 lange Jahre leidet sie an dieser Qual. Aber es gab und gibt da einen Hoffnungsschimmer. Es gibt da einen jungen Rabbi namens Jesus. Sie hat schon eine Menge von diesem Jesus gehört. Sie hat gehört, dass er Kranke heilt, dass Blinde sehend werden, dass er Dämonen austreibt. Und sie hat gehört, dass er vor einiger Zeit von Nazareth nach Kapernaum gezogen ist. Hatte ein Haus ganz in der Nähe. Sie hatte diese ganzen Geschichten gehört, die überall kursierten. Auch die von Kapernaum, dass 4 Männer ihm vor einiger Zeit das Dach abgedeckt und ihren gelähmten Freund da reingelassen hatten. Und den hat Jesus geheilt. Und in der Synagoge in Kapernaum hat ein Mann mit einer verdorrten Hand geheilt. Ich meine, sie gilt als unrein. Was bleibt ihr übrig, als die meiste Zeit alleine und schwach auf ihrem Lager zu verbringen? Und während sie Tag für Tag auf diesem Lager liegt, beginnt sie zu träumen. Hoffnung keimt. Sie versucht sich vorzustellen, wie es wäre, wieder gesund zu sein und ein normales Leben zu leben. Nach all diesen Jahren einfach mal wieder zu lachen. Freude am Leben zu empfinden, sich ohne Scham, ohne Fingerdeuten wieder unter Menschen zu bewegen. Und immer wieder denkt sie drüber nach, was sie alles über diesen Jesus gehört hatten. Die Storys nehmen zu, egal was sie hört. Sie schnappt überall was auf. Der Rabbi ist unterwegs und er war gerade da und er war gerade hier. Und er hat eine Veranstaltung am Berg da gehabt und eine Predigt gehalten und was. Er ist ein heiliger Mann. Manche meinen sogar, er sei der verheißene Messias. Sie denkt über all diese Dinge nach, aber auch Zweifel kommen. Er ist ein Rabbi. Sie kann sich nicht vorstellen, dass er eine unreine Frau berühren würde. Das war gegen das mosaische Gesetz. Aber in ihren Träumen fasst sie dennoch einen verwegenen Plan. Wenn auch der Rabbi vielleicht sie nicht berühren wollte, er würde ihr bestimmt nicht die Hände auflegen. Aber was wäre, wenn sie ihn berühren könnte? Und da kommt diese fixe Idee, wenn ich ihn berühren könnte. Was immer, ich denke, das war das, was Gott ihr ins Herz gegeben hat. Sie hat lang genug in ihrem Lager gelebt und gelegen. Die hatte genug Zeit, auf den Turm zu gehen. Und irgendwo muss Gott ihr diesen Gedanken gegeben haben. Und sie sieht dieses Bild vor sich, wenn ich ihn berühre, bin ich geheilt. Und immer wieder denkt sie über all diese Berichte und den Wunder dieses Jesus nach. Und je mehr sie träumt, desto klarer wird die Vision in ihrem Herzen. Sie sieht in ihrem Geist, wie sie ihn berührt. Und sie sieht sich geheilt. Der Rabbi ist die meiste Zeit nicht zu Hause. Er ist ständig unterwegs mit einer Schar von Jüngern. Fast immer weg. Aber eines Tages liegt sie auf ihrem Lager und sie hört draußen eine große, gröhlende Menschenmenge. Und immer wieder hört sie, wie man den Namen Jesus ruft. Sie schnappt das auf. Jesus, der Rabbi war da. Und sie denkt, das ist meine Stunde. Jetzt oder nie. Ihre Vision ist so lebendig wie nie zuvor. Und nun wird ihr Glaube ihrer Hoffnung Substanz geben. Im Römerbrief sagt Paulus, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird gerettet. Mit dem Mund bekennen, mit dem Herzen glauben, mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen. Die Bibel berichtet, dass sie anfängt, zu sich selbst zu reden. Hör zu, lass die Leute dich ruhig für verrückt erklären, wenn du mit dir selbst redest. Sie redet. Und wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, werde ich geheilt. Wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, werde ich geheilt. Sie sieht sich. Wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, werde ich geheilt. Und sie schleicht sich aus ihrem Häuschen oder Lager oder wo immer sie da war, Zelt, wo immer sie zum Schluss gelebt hat. Und sie geht raus. Wir wissen nicht, wie viele Menschen es sind, die Jesus umringen. Da ist ein Pulk von Leuten. Man schätzt, dass Kapernaum zur Zeit Jesu zwischen 1000 und 1500 Einwohner hatte, ungefähr. Von daher, es können durchaus 200, 300 Menschen sein, die Jesus bedrängen. Ein Mob von Leuten. Und da geht sie her und sie bahnt sich einen Weg durch diese Menge, koste es, was es wolle. Wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, werde ich geheilt. Wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, ich werde geheilt. Wenn ich nur. Sie riskiert Kopf und Kragen. Eine unreine Frau. Jeder in Kapernaum kannte sie, kannte ihre Geschichte. Wenn man sie wahrgenommen und entdeckt hätte, sie wäre beschimpft, verprügelt, vielleicht sogar gesteinigt worden. Was ihr denn alle, die Ben Hur gesehen haben, den alten Charles Heston, der einzig wahre Mose. Ben Hur, als die ganz am Ende durch die Stadt gehen und sie werden entdeckt als Aussätzige, die fangen sofort an, Steine zu werfen. Und das mosaische Gesetz war brutal, ich sag's dir. Die Sache war aber, der Mob wird viel zu sehr mit Jesus abgelenkt und keiner schenkt ihr Beachtung. Die sind viel zu sehr mit der Sensation des Tages beschäftigt. Nämlich Jairus, einer der Synagogenvorsteher, ist bei Jesus. Und sie sind auf dem Weg zu Jairus Haus, denn seine einzige Tochter liegt im Sterben. 12 Jahre ist dieses Mädchen alt. Ist genauso alt wie das Leiden der Frau, von der wir hier sprechen. Vision ist Vision, Hoffnung ist Hoffnung, so lange, bis Glaube ins Spiel kommt. Glaube spricht und Glaube handelt. Und wie sie es gemacht hat, wir wissen es nicht, aber die Frau kämpft sich vorwärts durch diese Menge. Die hat sich bestimmt verhüllt, damit sie keiner erkennt. Und irgendwann ist sie nah genug an Jesus rangekommen. Und was mir so aufgefallen in dieser Geschichte, ich habe so nie darüber nachgedacht, wenn ich nur den Saum seines Gewandes, das Saum, das ist eigentlich das da unten, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, ist ein Zeichen von Demut. Wenn ich mich vor Jesus erniedrige, wenn ich mich demütige vor ihm, wenn ich den Saum seines Gewandes berühre, dann wird es passieren. Und sie schafft es. Sie kommt nah genug ran. Sie ergreift diesen Saum und wham, Heilung durchströmt sie. Sie weiß es sofort. Sie spürt es auf der Stelle. Ich bin geheilt. Das Wort Gottes sagt, Jesus spürte, dass Kraft von ihm ausgeht. Und er hält mitten in dieser Menschenmenge inne und er sagt, wer hat mich berührt? Wo ist die Person, die mich berührt hat? Der ganze Mob ist fassungslos. Dutzende Schultern reiben an ihm. Alle möglichen Hände grapschen nach ihm. Alle möglichen Leute um ihn herum haben ihn berührt und er will wissen, wer? Lukas 8, hier heißt es, Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau aber sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder und berichtete von dem ganzen Volk, um welcher Ursache willen sie ihn angerührt habe und wie sie sogleich geheilt worden sei. Und er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden. Ihr Glaube an seine Power. Und dieser Jesus ist auch heute derselbe Sohn Gottes, der vor 2000 Jahren die Kraft besaß, eine blutflüssige Frau zu heilen. Dieselbe Power ist auch heute noch da. Und wenn Glaube auf diese Power trifft, wow. Glaube ist die Substanz, die deine Vision wahr werden lässt. Alles beginnt mit Hoffnung. Keine Hoffnung, kein Glaube. No hope, no faith. Lass dich nicht einreden, Hoffnung ist nichts, Glaube ist alles. Ohne Hoffnung kann es gar keinen Glauben geben. Was ist deine Not, die dich heute beschäftigt? Körperliche Heilung, ein Leben ohne Schmerzen, Heilung seelischer Wunden, ist es deine Ehe, sind es finanzielle Schwierigkeiten, ist es dein Arbeitsplatz? Hör mir zu, seh eine neue Zukunft vor dir. Seh dich jetzt schon in der Zukunft, wie du zurückblickst und Heilung erlebt hast. Seh dich frei. Seh deine Ehe wiederhergestellt. Seh deinen Goliath ohne Kopf im Staub liegen, besiegt. Jesus ist der Herr deines Lebens. Trau ihm die Power zu, die es braucht. Jetzt sitzt du hier und denkst, wow, das ist eine tolle Botschaft. Dem Pastor, dem geht es ja auch blendend. Wenn man so ein Leben lebt, in so einer Gemeinde, kein Wunder, ist alles so easy. Nicht nur Frauen haben Probleme mit Blutfluss. Ich habe vor 5 Jahren Probleme gehabt in der Blase und hatte Blut im Urin, habe mich untersuchen lassen und es wurde ein Blasentumor diagnostiziert. Vor 5 Jahren, erste OP. 3 Jahre später wieder Probleme, Blut im Urin. Diagnose, das Biest ist zurück. Vor 4 Monaten, Check-up, das Biest ist wieder da, wieder eine OP. Letzten Mittwoch, Check-up, das Biest ist wieder da. 4. OP, jetzt im August. Hör mir gut zu, es ist mir vollkommen egal, was ihr alle mit der Predigt macht. Ich habe für mich gepredigt. Mehr als alles. Das Ding ist noch nicht zu Ende. Wir sind noch nicht da, wo Gott mit uns hin will als Gemeinde. Und meine Vision geht noch weit über das hinaus, was wir bis jetzt erreicht haben. Aber ich brauche genauso wie jeder andere diesen Glauben, von Hoffnung zu Glaube. Das ist ja eine Hammerpredigt irgendwo, um jetzt einen Aufruf zu machen. Sagen, wenn du jetzt hier bist und dir steht das Wasser bis zum Hals und was weiß ich alles. Und die Ehe, es sind ja nicht nur gesundheitliche, es sind viele gesundheitliche Probleme, aber deine Eheprobleme können dir das Leben zur Hölle machen. Berufliche Probleme können dir das Leben zur Hölle machen. Da gibt es so viele Dinge. Das ist eine super Predigt für einen Aufruf. Aber oft ist es einfach nur eine Emotion, die dich nach vorne bringt und sagt, ja, ich möchte gern Gebet haben. Mein Wunsch ist, dass wir allesamt, alle, die heute hier sind und irgendwo sagen, ich habe hier meine Goliaths in meinem Leben. Ich habe meine Probleme, meine Anfechtungen. Ich stehe vor Bergen, die sind enorm. Geh auf deinen Turm die nächsten Tage. Ich werde es auch machen. In dieser Woche, habe ich fest vorgenommen, in dieser Woche setze ich mich mal ein paar Stunden auf meinen Turm. Und dann lasse ich mir von Gott ganz neu zeigen, wo die Reise hingeht. Weil wenn du weißt, wo es hingeht, bist du nicht mehr zu bremsen. Ich sag's dir. In 2 Wochen mache ich mit der Serie weiter und wir werden so ein bisschen Stück für Stück unseren Glauben aufbauen. Und am Ende der Predigtserie werden wir einen halben Gottesdienst damit verbringen, hier für beten. Und ich sagte, hier werden mehr dicke Goliath-Köpfe auf dem Boden liegen geistlich, als wir Stühle hier drin haben. Wir schlagen sie alle ab. Okay? Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass dein Wort die Wahrheit ist, auch heute noch. Und wir danken dir, dass deine Kraft nirgendwo zu irgendeiner Zeit eingeschränkt ist. Und Herr, du liebst es, wenn wir dir vertrauen, wenn wir dir glauben, wenn wir voll und ganz auf dich setzen. Herr, wir danken dir, dass du zu jedem Not, zu jedem Problem, zu allen Dingen, die uns das Leben schwer machen, eine Antwort hast. Und ich bete, dass jeder, der heute hier ist, der angesprochen ist, nach Hause geht und diesen Turm erklimmt, Herr, wie Habakuk und dich herausfordert und sagt, Gott, sag mir, was los ist. Was willst du, dass ich tun soll? Was ist es, was ich aufschreiben soll? Herr, wir strecken uns aus nach dir. Wir danken dir, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Danke, Jesus, dass du den Tod besiegt hast, dass du jede Macht der Finsternis besiegt hast, dass Hoffnung da ist. Herr, und wir möchten wachsen von Hoffnung hin zu Glaube. Wir möchten dahin wachsen, Herr, dass dieses Rema in unseren Ohren und in unseren Herzen klingt. Dass wir wissen, du bist die Lösung für jedes Problem. Also bete ich für jeden, der hier ist, dass er genau das findet auf seinem Turm, was du ihm sagen möchtest. Amen.